Ja, vielen Dank an das Musikteam. Das ist wunderbar. Gute Nachricht in Tönen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, das Evangelium auf verschiedene Art und Weisen zu transportieren. Jetzt wollen wir versuchen, das in Worten auch zu tun. Und ich hoffe und wünsche, ja, dass ihr genügend konzentriert sein könnt, das zu hören, auch zu verstehen, das zu folgen, was ich heute Morgen sagen möchte. Es wird um Johannes den Täufer gehen, so ist er bekannt. Eine ganz zentrale Person im Neuen Testament. Johannes war der Wegbereiter, er war der Vorläufer. Und heute Morgen wollen wir ein bisschen nachspüren, wer war er eigentlich von seinem Typ her? Wie hat er sich und seine Aufgabe verstanden? Was hat ihn ausgezeichnet? Was hat ihn ein Stück weit ausgemacht? Wir wollen mit einem kurzen Text beginnen, der im Lukas-Evangelium steht, im Kapitel 3, Lukas-Evangelium 3. Die ersten drei Verse, wer eine Bibel dabei hat, der darf das gerne mitlesen. Lukas-Evangelium, Kapitel 3, die ersten drei Verse. Da heißt es, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonien, Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Soweit einmal dieser Text aus dem Lukas-Evangelium. Es geschah das Wort zu Johannes. Es geschah das Wort Gottes zu Johannes. Damit beginnt die Wirksamkeit von Johannes, dem Rufer von Johannes, dem Täufer im Jordantal damals. Diese anderen Angaben voraus, diese zeitlichen Angaben, die ermöglichen uns, das ziemlich gut zeitlich einzuordnen. Aber den Start für das, was Johannes dann getan hat, der Start war, als er den Impuls durch Gottes Wort bekommen hat. Er ist zu dem damaligen Zeitpunkt ungefähr 30 Jahre alt, vielleicht ein bisschen drüber, ein paar Jahre älter als Lukas, der vorhin hier gestanden ist. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, um wen es da geht, um was für eine Person. Ein junger Mann steht da vor vielen anderen. Wir wissen nicht, ob Johannes auf diesen Impuls von Gott gewartet hat, innerlich irgendwo schon vorbereitet war und nur noch auf das Go gewartet hat, oder ob es eher eine Überraschung gewesen ist, dass jetzt Gottes Wort zu ihm gesprochen hat und er dann seine Mission begonnen hat. Was er tut, ihr Lieben, das ist wichtig, das ist in Einklang mit Gott. Er tut es in Einklang mit Gott. Er geht nicht vorher los, sondern als Gott zu ihm spricht, dann geht er los. Und das dürfen und müssen wir bei unseren Aktivitäten, wenn es um geistliche Dinge geht, auch immer wieder beachten. Ist die Stoßrichtung eine geistliche, ist die Stoßrichtung wie Johannes auf Jesus ausgerichtet? Geht er los, als von Gott auch das Go kommt? Ich bin tief überzeugt davon, dass wir nicht jedes Mal darauf warten müssen, dass Gott persönlich zu uns spricht. Er spricht in aller Regel durch Gottes Wort, durch sein Wort, vielleicht in der Predigt, bei der persönlichen stillen Zeit. Er kann auch durch andere Menschen sprechen. Er tut es immer wieder. Ich habe das in meinem Leben oft erfahren. Und das wünsche ich euch beiden auch, dass ihr das tiefe Sicherheit haben dürft. Wir gehen nicht auf eigene Empfehlung los, sondern wir gehen, weil Gott uns ruft und weil Gott euch auch schon gerufen hat. Johannes ruft zur Umkehr auf. Was er sagt, Wenn wir uns das ein bisschen näher anschauen, das war wirklich keine leichte Kost. Das war schon harter Tobak. Er predigt eine radikale, eine wurzeltiefe Umkehr. Er sagt den Menschen, tut Buße, erkennt euer seitheriges Leben, steht aufrichtig zu dem, was seither in eurem Leben gewesen ist, zu eurem falschen Denken, zu eurem falschen Handeln. Und dann sagt er, bekennt eure Sünden, sprecht sie aus, stellt euch mit echtem Bedauern, mit einem reumütigen Herzen dazu. Das ist ziemlich, ziemlich harte und deftige Kost, wenn einem das gesagt wird. Und dann wird eure Schuld vergeben, das hat er den Menschen damals gesagt. Und mit dieser Botschaft der Umkehr, des Neuanfangs, da legt er die Richtung fest, in der das Neue gehen soll. Aber, und das ist ganz wichtig zu verstehen heute Morgen, das ist mir wichtig, es ist noch nicht das Neue. Er kündigt das Neue nur an. Er ist der Vorbereiter für das Neue. Eine Art Übergang, Übergangssituation. Er sagt, in diese Richtung geht es. Ich bin der Richtungsanzeiger, ich bin der Wegweiser. Ich kündige das Kommende, ich kündige den Kommenden an. Die radikale und tiefgehende Predigt von Johannes hat die Menschen offensichtlich nicht abgeschreckt. Also ich finde das bemerkenswert. Sondern seine Predigt hat die Menschen angezogen. In Scharen sind sie an den Jordan gekommen. Johannes hat seine Zuhörer nicht beschimpft. Er hat sie nicht klein gemacht, einfach mal draufgehauen. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Und das haben die Menschen damals gespürt, haben gemerkt. Das, was Johannes sagt, das ist echt. Das kommt von Gott. Das hat göttlichen Ursprung. Da spricht Gott. Und so sind sie an den Jordan geströmt, in Massen, in großen Scharen, und haben auf Johannes und seine Predigt und seine Botschaft gehört. Und sie haben auch darauf reagiert und haben sich taufen lassen. Es gab einen geistlichen Aufbruch, es gab Erweckung. Ich habe mich während der Predigtvorbereitung mal gefragt, wäre ich eigentlich dahin gegangen? Und ich frage euch das heute Morgen jetzt auch, ihr zu Hause, die ihr auf euren Stühlen oder Sesseln sitzt, und auch ihr, die ihr heute Morgen hier seid, wärt ihr dahin gegangen? Das ist ja durch Israel gegangen damals, was da sich abgespielt hat. Und wenn ihr hingegangen wärt, was wäre euer Motiv gewesen? Warum wäre ich hingegangen? Mal so eine richtig deftige Bußpredigt zu hören, aus der dritten Reihe natürlich, man geht ja da nicht zu sehr hin, dass einem vielleicht nicht, dass man nicht persönlich herausgerufen wird und komm du mal her und stell dich mal zu deinem Leben, zu deiner Schuld, so aus der dritten oder vierten Reihe vielleicht. Ich glaube, manchmal kann das helfen, wenn wir vielleicht auch eine heftige Predigt einmal zu hören bekommen. Wenn sich nämlich Dauernebel, und das haben wir in der Vergangenheit immer wieder auch mal gehabt, wenn sich Dauernebel und Dunstwolken in unser geistliches Leben hineinkommen, dann wird es schwierig. Wenn Schuld sich auf die Beziehung zu Jesus legt, dann ist Umkehr ein wunderbarer Weg, wieder an die Sonne zu kommen. Vorhin hat sie mal kurz gescheint. Das macht etwas mit uns, ob wir im Dunst unterwegs sind oder ob wir zurück an der Sonne sind. Was damals bei Adam und Eva kaputt gegangen ist, nämlich die Beziehung zu Gott, das liegt ganz weit zurück in der Menschheitsgeschichte. Das wirkt sich immer noch aus. Wir Menschen haben im Bild gesprochen Gott den Rücken zugekehrt. Und deshalb beginnt neue Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus, beginnt immer mit Umkehr. wieder Zuwendung zu Gott hin, nicht mehr den Rücken zu kehren. Und das ist egal, ob das zum ersten Mal in seinem Leben ist, wenn man diese wunderbare Botschaft des Heils und der Einladung verstanden hat und sich dann zuwendet, oder ob es erneut ist, weil die Beziehung kaputt gegangen ist oder weil sie vernachlässigt worden ist. Umkehr, das ist ein wunderbares Angebot, kein Zwang, es ist eine Möglichkeit, eine Chance, sich wieder dem lebendigen Gott zuzuwenden, damit unser Herz Frieden haben darf und Ruhe findet. Einladung zur Umkehr, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht wie die Lichthube Gottes, die uns entgegenblinkt und uns darauf hinweist, die nächste Ausfahrt zu nehmen und runterzugehen von dieser Fahrt, die in die falsche Richtung gegangen ist seither. Ich glaube, dass auch Menschen heute noch die klare und eine wahrheitsgemäße Botschaft, die Dinge zwar beim Namen nennt, aber die mit Liebe gepredigt wird und wo Menschen nicht beschimpft werden, dass die auch heute noch gehört wird. Ich glaube, Menschen haben ein feines Gespür dafür, ob sie irgendwo niedergemacht werden sollen und ob man sie beschimpft oder ob man sie mit Liebe geprägt von Gott einlädt und ihnen die Wahrheit sagt, damit sie auf den guten Weg kommen können. Ruf zur Umkehr ist vor allem Einladung, ist Chance, ist Möglichkeit, ist Angebot von Gott an uns Menschen. Das ist Gnade, unverdient. Mit Johannes als Vorläufer, als Wegbereiter, da beginnt dieser geistliche Aufbruch, in den Jesus dann eintritt. Und auch er lehrt am Anfang seiner Tätigkeit, tut Buße, kehrt um zu mir. Und das ist das Neue, glaubt, vertraut mir, dann wird eure Schuld vergeben, setzt euer Vertrauen auf mich. Es braucht Umkehrung, es braucht Bekehrung, geistgewirkte Einsicht, dass unser menschliches Zutun nicht ans Ziel führen. Wir brauchen den lebendigen Gott, wir brauchen die Gnade von Gott. Es braucht diese Neugeburt, von der Jesus damals im Nachgespräch mit Nikodemus gesprochen hat und ihm das erklärt hat, wie das geht, nämlich Neuwerden durch den Geist Gottes. Aus Gnade durch den Glauben, so wie es Johannes in seinem Evangelium immer wieder sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Johannes 3, Vers 36 zum Beispiel. Ja, jetzt ist die große Frage, kann man sich eigentlich bekehren oder muss man bekehrt werden? Die lutherische Theologie, die neigt eher dazu, man kann das nicht selber machen. Das ist alles Geschenk von Gott, das muss alles Gott machen. Man muss letztendlich bekehrt werden. Man kann das nicht selber machen. Der Pietismus, Freikirchler, Evangelikale, die betonen den Aspekt der persönlichen Entscheidung etwas mehr. Man kann sich für ein Leben, für den Glauben mit Jesus entscheiden. Ja, die große Frage ist nun, was gilt? Muss man bekehrt werden oder kann man sich tatsächlich bekehren? Ich will versuchen, das in einem kleinen Beispiel zu erklären. Wenn ich jemand einen Rettungsring zuwerfe, was wird die Person, der ich den Rettungsring zuwerfe, was wird die danach behaupten? Wird die sagen, ich habe mich gerettet, oder wird sie sagen, ich wurde gerettet? Ich glaube, es ist uns klar, Gott wirft uns in Jesus den rettenden Ring zu und wir dürfen im Glauben diesen Ring ergreifen. Und dann wird wahrscheinlich niemand sagen, ich habe mich gerettet, sondern ich wurde gerettet. Aber ich habe ein kleines bisschen, nämlich den Griff nach dem Ring habe ich dazu getan. Und alles andere, das muss Gott tun. Dass wir offen sind für die gute Nachricht, unser Herz offen ist, das ist ein Geschenk von Gott. Das können wir letztendlich nicht machen. Wir können uns da ausstrecken in diese Richtung, aber letztendlich muss Gott das schaffen. Also von daher haben beide Richtungen, gibt's da Wahrheiten. Aber dass man sich zurücklehnt und sagt, ja, es ist eigentlich Gottes Aufgabe, wenn er mich nicht ruft, dann ist das seine persönliche Sache. Ich glaube, dann machen wir es uns zu einfach. Wir dürfen nach dem rettenden Ring greifen, um daran uns festzuhalten und um gerettet zu werden. Das ist eine wunderbare, gute Nachricht, die diese Welt braucht. Frankreich in ganz besonderem Maße hat mich erschreckt, wie viel Menschen da nur irgendwo dem Namen nach oder auf dem Papier zu einer christlichen Religion gehören. Aber in Deutschland ist es nicht viel anders. Da gehen wir eher auf schwierige Zeiten zu. Und das Wissen um die gute Nachricht, das ist eigentlich immer mehr auch am Abnehmen. Ja, die Aktivitäten von Johannes dem Täufer, die sind natürlich nicht unbekannt geblieben im Land. Das ist nicht verborgen geblieben. Und deshalb musste das von den Juden, von den Verantwortlichen für das geistliche Leben damals, musste das natürlich untersucht werden. Und deshalb haben sie eine Delegation zusammengestellt, um dieser Sache da unten am Jordan mal ein bisschen so auf den Zahn zu fühlen, mal zu hören, was geht da eigentlich ab, was ist da los mit dem Johannes. Und wie sie das getan haben, das wollen wir jetzt lesen im Johannesevangelium. Und zwar Johannesevangelium Kapitel 1. Genau, wir haben das jetzt schon hier auf der Leinwand. Johannes Evangelium Kapitel 1, Abvers 19. Und da heißt es, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Also diese Untersuchungskommission. Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Ja, in dieser Frage, die die Delegation an den Johannes gestellt hat, da geht es weniger um den Namen, wie heißt du, was sind deine Vorfahren, sondern da schwingen eine ganze Reihe von anderen Fragen mit, nämlich, wer bist du eigentlich, dass du hier so einen Aufruhr machst? Wer bist du eigentlich, dass du so eine Bewegung, so eine Welle auslöst in Israel? Wer hat dich eigentlich beauftragt, das zu tun, was du hier tust? Hat das jemand genehmigt? Willst du tatsächlich der Messias sein? Diese Fragen haben da mitgeschwungen in dieser Frage, wer bist du? Bis hierher haben wir den unerschrockenen Rufer den Umkehrrufer kennengelernt. Jetzt können wir ein Stück weit den Charakter von Johannes, dem Täufer, kennenlernen. Und ich glaube, ihr Lieben, da können wir uns eine ganze Menge davon abgucken, wie dieser Mann sich verstanden hat. Und das kommt in dem raus, was ich gerade gelesen habe. Johannes, das kann man nicht anders sagen, Johannes hat Zulauf. Er ist erfolgreich. Seine Fans nehmen lange Anfahrtswege, lange Anfahrtsreisen auf sich, um zu ihm da ins Jordantal zu kommen. Er könnte die Gunst der Stunde nützen und er könnte sich jetzt einen Namen machen. Er könnte groß rauskommen. Er könnte in Kameras lächeln, so wie ich das jetzt gerade machen kann. Er könnte Interviews geben. Er könnte in der Zeitung stehen. Er könnte die Bürgermeistergeste machen. Wisst ihr, wie die geht, die Bürgermeistergeste? Man muss auf dem Bild so stehen, dass man den Finger auf etwas richtet. Das sind Menschen, die sind aktiv, die zeigen, wo es lang geht. Wenn man nur dasteht und die Hände in den Taschen hat, ja, so jemand bewegt doch nichts. Deshalb schaut mal, in der Zeitung oder sonst wo, da, wenn Leute stehen, die zeigen, wo es lang geht, die sind wichtig. Hätte er alles machen können, hat er aber nicht getan. Er tut das alles nicht. Er ist sich seiner Rolle sehr bewusst. Und er weiß genau, wer er ist. Und genauso gut weiß er auch, wer er nicht ist. Oder wer er nicht sein will, vor allen Dingen. Der Delegation aus Jerusalem, die damals bei Johannes aufgekreuzt ist, der muss man bestätigen, dass sie einigermaßen gut vorbereitet gewesen ist. Sie kannten die alttestamentlichen Schriften. Neben den vielen Verheißungen, die es über den Messias gegeben hat, da waren auch diese beiden Stellen aus Malachi 3, Vers 23, wo es heißt, siehe, ich will euch den Propheten Elia senden, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und die andere Stelle aus 5. Mose 18, Vers 15, sagt Mose damals, einen Propheten wie mich wird Gott erwecken aus deinem Volk, also aus dem Volk Israel heraus, dem soll ihr gehorchen. Und diese Fragen, die haben da mitgeschwungen. Bist du der Elia oder bist du der Prophet, von dem Mose damals gesprochen hat? Und die Antwort von Johannes, die ist sehr klar. Nein, ich bin nicht der, den ihr denkt. Er nimmt keinen dieser endzeitlichen Titel für sich in Anspruch. Er sagt, nein, ich bin nicht der Christus. Ich bin auch nicht Elia und ich bin auch nicht der Prophet. Er lässt keinen Zweifel aufkommen. Er kennt seine Aufgabe. Er ist der Vorläufer. Er ist der Hinweiser. Er weist auf den hin, der so viel größer und so viel würdiger ist als er, dass er nicht einmal würdig genug ist, ihm die Schuhe aufzubinden. Und jetzt müssen wir uns verdeutlichen, das sagt dieser gefeierte Mann, um den viele Menschen herumgestanden sind, wo täglich neue dazugekommen sind, die gehört haben, die hören wollten, was er sagt, die auf ihn gehört haben, die ihre Sünden bekannt haben, die sich taufen lassen haben. Das sagt der Mann, bei dem andere Schlange gestanden sind. Ich bin nicht würdig genug, dem, der nach mir kommt, die Schuhe aufzubinden. Einige von euch, sagt vermutlich der Name Roger Federer etwas. Ein großer Tennisspieler, ich glaube ein Schweizer, ist das richtig? Ihr kennt euch, glaube ich, auch nicht so gut aus, was die Tennisspieler anbelangt. Jedenfalls, wenn der auf jemanden hinweisen müsste, der viel, viel größer ist, würde er vielleicht sagen, dem, der nach mir kommt, da bin ich nicht wert, der Balljunge von dem zu sein. Und das ist ein Weltklasse-Spieler. Oder beim Fußball kennt ihr euch vielleicht besser aus. Robert Lewandowski, ein erfolgreicher Spieler. der würde dann sagen, der, wo nach mir kommt, da bin ich nicht einmal würdig genug, ihm den Dreck aus den Stollen zu kratzen. So ein riesengroßer Unterschied. Johannes hat ein Selbstverständnis, das von sich wegschaut und das Jesus groß macht und auf ihn hinweist. Und wenn wir uns mit diesem Johannes beschäftigen, dann drängt sich irgendwann automatisch die Frage auf, wer bin ich eigentlich? Wie ist mein Selbstverständnis? Neige ich zu Unter- oder zu Überbetonung von mir selber? Bin ich ein Verharmloser und sage, nein, ich bin nicht so wichtig, aber in Wirklichkeit denke ich doch, dass ich wichtig bin? Oder bin ich vielleicht ein Wichtigtuer, das sich wichtiger macht, als er tatsächlich ist? Wer bin ich und wer bin ich nicht? Ich glaube, es lohnt sich, sich dieser Frage zu stellen und sich selbst klar zu werden, auch im Hören auf andere, dass man nicht nur seine eigene Selbsteinschätzung hat, damit man, wenn man wenigstens einigermaßen weiß, wer man ist, dass man dann auch seinen Platz einnehmen kann und an diesem Platz dann auch dienen kann. Es geht nicht darum, abzutauchen und sich klein zu machen und die Arbeit dann einer kleinen Minderheit, ein paar wenigen Leuten zu überlassen. Gott hat uns Gaben gegeben, jedem andere unterschiedliche Gaben, damit das Reich Gottes gebaut wird, damit Gemeinde gebaut wird, damit sie zum gemeinsamen Nutzen eingesetzt werden können. Jeden an seinem Platz. Vielleicht hat Gott dir ein besonderes Profil, eine besondere Gabe gegeben, mit der du jetzt dienen kannst. Wir beiden, Lukas und Hanna, hoffentlich in Frankreich, hoffentlich mit gutem Erfolg im besten geistlichen Sinn, dass Menschen hören und sich Jesus zuwenden. Ja, wer bist du dann? Irgendwann hat die Delegation natürlich gefragt, nach den vielen Neins oder nach den drei Neins, wer bist du dann? Die Frage, die musste natürlich kommen. Sie sollten schließlich eine Antwort mit nach Hause bringen. Wenn Sie wieder zurück nach Jerusalem kommen, können Sie nicht nur sagen, der hat dreimal Nein gesagt, aber wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Und dann zitiert Johannes der Täufer diese Stelle aus dem Jesaja 40, Vers 3, den die Delegationsmitglieder offensichtlich nicht auf ihrer Liste hatten, wo es nämlich heißt, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Das war das, was er aussagen wollte. Ich bin eine Stimme, die sagt, ebnet den Weg des Herrn. Mehr will er nicht sein. Eine Stimme nur. Die Person von Johannes, die tritt in den Hintergrund. Er schweigt nicht, auf keinen Fall. Dafür ist die Nachricht, die Botschaft, die er zu sagen hat, ist da viel zu wichtig. Aber die Person, er als Person, tritt in den Hintergrund. Das gilt auch für den Ort. Er sagt, ich bin aus der Wüste, nichts Bedeutendes. Nicht aus dem religiösen Zentrum von Jerusalem, wo die wichtigen Entscheidungen getroffen und auch verkündigt werden. Nur aus der Wüste. Ort und Person treten in den Hintergrund. Allein die Stimme des Rufers, die soll gehört werden. Und die soll auch verstanden werden, nämlich ebnet den Weg des Herrn. Was für ein Charakter steht da vor dieser Jerusalem-Delegation? Alles ist ausgerichtet auf Jesus, auf den Erlöser. Das hat ihn angetrieben. Und ihr Lieben, die Anwendung für uns heute ist doch diese innere Haltung, dieses Verständnis, dieses Selbstverständnis von Johannes auch für uns zu übernehmen. Eine klare, eine einladende, eine wahrhaftige Stimme zu sein, aber wo die Person in den Hintergrund tritt, wo es nicht so sehr um uns, um mich geht, sondern um die Nachricht, die wir weiterzugeben haben. Wir können natürlich uns nicht trennen von dem, was wir sagen und was wir als Person sind. Das geht, Stimme und Person, die gehören irgendwo zusammen. Aber trotzdem können wir eine innere Haltung einnehmen, wo wir sagen, ich möchte mehr Stimme sein als Person, die sich in den Vordergrund drängt. Mit dem, was wir sagen und auch mit dem, was wir tun. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich der Gegenentwurf zu dem, was heute in den Medien auch gilt. In den sozialen Medien, da geht es oft darum, dass man selber groß rauskommt, dass man tolle Bilder liefert, was ich alles kann und was ich alles vermag. Die Person ist oft im Zentrum. Es geht um einen selbst, es geht um Klicks, es geht um Leute, die einen bewundern, Nachfolger. Das Modell von Johannes, das ist Stimme zu sein, die auf Jesus hinweist. Wir senden in der Regel auf zwei Kanälen mit unserem Leben. Der erste Kanal ist das, was wir sagen. Der zweite Kanal ist das, was wir leben, was wir tun. Im Idealfall sind diese beiden Kanäle in Einklang miteinander, dass das, was ich sage, auch das ist, was ich tue. Manches Mal ist es auch anders, dass wir mit unserem Tun, mit dem, was wir leben, vielleicht auch einmal durchstreichen. Aber dann dürfen wir wieder neu beginnen, wenn das kein Dauerzustand ist, dass das so auseinandergeht, was ich sage und was ich tue, wie ich handle. Johannes konnte in diesem Sinn Stimme sein, weil er die Kraft von Gott dazu erhalten hat. Und wir müssen das auch nicht aus uns selber, sondern wir dürfen es in der Kraft Gottes tun, diese Stimme zu sein. Und da dürfen wir Johannes nacheifern, mit Hochs und mit Tiefs. Immer wieder werden wir dabei einmal auch ja, in schwierigen Zeiten sein. Der Satan wird allerdings versuchen, dass diese Stimme verstummt und dass wir schweigen, dass wir nichts sagen. Dann sagen wir vielleicht auch nichts Falsches, denken wir. Er wird irgendwo immer wieder ein Haar finden, das er uns dann vor die Augen hält und unter die Nase hält. Fallen wir nicht darauf herein. Es geht darum, dass wir uns zurücknehmen, aber dass die gute Nachricht, die wir zu verkündigen haben, dass die unter die Menschen kommt. Wir sind zu Größerem, wir sind zu mehr berufen, als nur so ein bisschen in dieser Welt zu sein und das zu sagen, was alle anderen auch sagen könnten. Von daher, lasst uns Menschen sein, lasst uns Nachfolger sein, die von dem Auferstandenen von Jesus, der lebt, Zeugen, die auf den König aller Könige, wie wir es auch teilweise in den Liedern gesungen haben, hinweisen. Lasst uns Stimmen sein, die diesen Herrn bezeugen. Amen. Lasst uns noch aufstehen, damit wir miteinander beten können. Vater im Himmel, vielen Dank für dein wunderbares Wort, für einzelne Menschen, für solche Charaktertypen, wie Johannes einer gewesen ist, den du gebraucht, den du befähigt hast, ein Vorläufer zu sein, jemand, der auf dich hinweist und der sich selber zurückgenommen hat. Ja, das möchten wir tief verinnerlichen, das möchten wir lernen, damit wir auch solche Menschen sein können, von denen eine eindeutige Botschaft auch ausgeht, dass das, was wir sagen und das, was wir leben, dass das in Einklang sein kann. Vielen Dank, wenn du uns die Kraft dazu gibst, dass wir uns das nicht aus den eigenen Fingern saugen müssen, sondern dass wir uns öffnen dürfen und können für dich, damit du uns gebrauchst, damit du deine Kraft, deinen Geist immer wieder neu in uns wirken lässt, um in diese Welt, die das so dringend braucht, diese gute Nachricht hineinzurufen. Glaubt an den Herrn Jesus Christus, dann wird das Leben einen Sinn, einen tiefen Sinn bekommen und Frieden und tiefe Gemeinschaft mit dir wird unser Leben erfüllen. Danke, dass du mitkommst in die neue Woche. Der ein oder andere hat vielleicht eine schwierige Zeit vor sich mit viel Arbeit oder mit großen Herausforderungen vielleicht auch gewisse Angst auf das hinzugehen, was sein wird. Und vieles kommt auch unbekannterweise auf uns zu. Vielen Dank, dass wir wissen dürfen, Vater im Himmel, du bist da, du wirst uns führen, wir sind nicht allein. Wir loben dich für diese wunderbare Tatsache, dass du mit uns kommst. Amen.